Ja, hallo, hier ist Organisationen entwickeln, der LEA-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen. Mein Name ist Christina Grubendorfer und ich spreche heute mit
Jule Jankowski.
Genau, und zwar ist unser Thema heute zukunftsfähige Arbeitskultur. Was brauchen Organisationen jetzt dafür? Ja, Jule, du bist Initiatorin von Good Work und wie du selbst sagst, einer Lernbewegung für gute Zusammenarbeit und zukunftsfähige Arbeitskultur in Podcast-Form. Und vom Hintergrund her bist du Sozialforscherin, Kommunikationswissenschaftlerin. Und was mir in deiner Vita aufgefallen ist, du warst auch ziemlich lange, rund 15 Jahre bei Lufthansa tätig in der Marktforschung. Ja, und dann hast du dich selbstständig gemacht. Und was mir gleich dazu in den Sinn kam, war, bist du ein Organisationsflüchtling? Aber erstmal herzlich willkommen, liebe Jule, hier im LEA-Podcast. Schön, dass wir heute sprechen.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr drauf gefreut. Uns verbindet ja tatsächlich auch ein Stück weit berufliche Wirklichkeit. Und insofern freue ich mich sehr auf das Gespräch heute.
Ja, genau. Ja, vielleicht tatsächlich noch mal zu meiner Frage. Du, ich finde das immer sehr interessant aus persönlichen Gründen, weil ich bin nämlich tatsächlich ein Organisationsflüchtling. Den Begriff habe ich mal von Fritz Simon übernommen. So nach dem Motto, so eine Mitgliedschaft in so einer Organisation, die bringt ja doch so einiges mit sich. Und man muss ja doch auch bereit sein, sich auf diese vielen, vielen Regeln, die es da so gibt, auch einzulassen und dieses Spiel dort mitzuspielen. Das passt ja, glaube ich, auch ganz gut zu unserem Thema heute, ne? Was hat man da für eine Arbeitskultur? Wie ist es denn da so zu arbeiten? Und kann ich eigentlich in so einem Kontext meine PS auf die Straße bringen? So. Und es gibt viele solche Lebensläufe und die interessieren mich nämlich immer besonders, wenn Leute mal doch relativ lange auch innerhalb von Organisationen tätig waren und dann den Schritt nach draußen gemacht haben. Und ich hoffe, das ist jetzt nicht eine zu persönliche Frage, aber vielleicht magst du kurz sagen, was dich da in die Selbstständigkeit gebracht hat.
Nee, ich finde das völlig in Ordnung, Christina. Und da hast du auch schön recht. Das ist ja auch, da können wir beide ja auch uns unsere Köpfe zusammenstecken, auch ein Stück weit das Privileg von jemand, der einen Podcast hat. Man darf die persönlichen Geschichten ein bisschen rauslocken und die teile ich gern. Also ich mag den Begriff Organisationsflüchtling und noch mehr triggerte mich das an, was du eben sagtest, so mit den Mitgliedschaften und so. Und da kam bei mir sofort so ein anderes Bild hoch, nämlich so die Mitgliedschaft in einem Fitnessstudio. Ich weiß nicht, ob du die Erfahrung schon mal gemacht hast. Viele teilen die. Also man meldet sich hochmotiviert an. Am Anfang geht mal 7-mal die Woche dorthin und trainiert eifrig. Und wenn wir ehrlich sind, bleiben ja viele unterwegs auf der Strecke ein bisschen. Und irgendwann wird man sowas wie ein Fördermitglied, ja. Man zahlt noch brav seine Beiträge, unterstützt irgendwie dadurch indirekt das System, aber ist nicht mehr wirklich in Gedanken, Taten, Worten dabei. Und vielleicht ist das auch so eine ganz gute Metapher. Und ja, ein Stück weit kann ich ehrlich zugeben. Also bin ich da auch vor etwas geflohen. Ich glaube, das schwingt ja in jeder Veränderung mit, ein von weg und auch ein Hinzu, wobei man sagen muss, mein Hinzu war wirklich ziemlich vage, denn wie du richtig sagst, ich komme ja aus der Forschung, Sozialforschung, also habe in Mainz Publizistik studiert, das war sehr empirisch orientiert, habe dann auch viele Jahre in der Beratung gearbeitet, also mit Medienwirkungsforschung und dann auf Kundenseite bei Lufthansa mich mit Kundenforschung beschäftigt, sehr stark dann in qualitative Ausrichtung. Und das hat ja jetzt erstmal auf den ersten Blick mit, ich sag mal, HR-Themen, Themen der Personalentwicklung, Organisationsentwicklung relativ wenig zu tun. Von daher war dieses Hinzu schon ziemlich abstrakt nach außen oder von außen betrachtet, aber innen gab es da schon einen ziemlich klaren Magnet, der mich daraus gezogen hat. Also von daher wahrscheinlich eine Mischung aus beidem. Und wenn wir ehrlich sind, werden wir das in allen Brüchen, Veränderungen immer erkennen. Es gibt ein etwas von weg und etwas hinzu.
Genau, ja, schön. Und ja, ein paar Anknüpfungspunkte hätte ich da gleich, aber wir müssen schauen, dass wir zu unserem Thema kommen. Aber vielleicht soweit, du meintest gerade ja Marktforschung oder Kundenforschung, das hat ja erstmal nicht so viel mit HR zu tun. Dann habe ich so gedacht, ja, sollte es aber. Ne? Also so, einfach so mit diesem Gedanken, dass ja viele Organisationen, gerade auch Unternehmen, immer noch eigentlich viel zu wenig vom Kunden her denken. Und sich einfach sehr innenreferenziert mit sich selbst beschäftigen, ne? Anstatt irgendwie zu gucken, was ist da so unsere externe Referenz. Und an der Schnittstelle warst du ja dann tätig.
Ja, absolut, da hast du total recht, Christina, der Punkt, den du aufgreifst. Und ich erinnere mich, dass Reinhard Sprenger mal gesagt hat, aus seiner Zeit bei 3M war er ja, glaube ich, Manager, also locker gesagt, hätten wir unser Unternehmen dicht machen können, 3 Jahre wäre das noch ohne Probleme so weitergelaufen. Wir hätten unsere Meetings weitergemacht, unsere Showfixes, unsere Prozesse schön eingehalten, bis wir mal festgestellt haben, hups, es gibt ja gar keine Kunden mehr. Und ganz so arg war es sicherlich nicht, aber es ist schon so, natürlich, deswegen sagte ich, vermeintlich hat es wenig miteinander zu tun. Spätestens wenn wir, und da kommen wir ja beide heute sicherlich dran vorbei, an dem Punkt über den großen Bereich der Agilität sprechen, wo ja eine Prämisse drin ist, lasst uns bitte das Thema vom Kunden her denken, sind wir ja spätestens da. Mhm. Und insofern war ich eigentlich immer in der Mitte von Organisationsentwicklung und habe natürlich auch über das tägliche Tun mitbekommen, was förderlich ist und was weniger förderlich ist für eine gute Zusammenarbeit und vor allen Dingen im Sinne, in diesem Sinne der Agilität, der Kundenorientierung zusammenzuarbeiten. Also insofern war der Sprung von innen betrachtet nicht so groß, wie er vielleicht von außen aussah.
Ja, genau. Ja, good work. Lass uns doch damit mal starten. Erstmal so ein Begriffskonstrukt. Da entsteht gedanklich gleich eine Brücke zu New Work. Vielleicht. Ne? Ja. Hast du da bewusst Anleihen vorgenommen oder ist der Vergleich eher störend für dich und du hast jetzt eher damit zu tun, ständig zu sagen, nein, nein, ich meine doch was anderes.
Ich bin doch die andere. Naja, nee, also ich meine, wer würde zu den Annahmen, die hinter New Work im Initialen stehen, also Stichwort Friedhof Bergmann, wer würde dazu wirklich schon Nein sagen wollen oder können? Natürlich ist die Nähe bewusst gewählt. Gleichwohl ist meine Beobachtung, und da wäre ich tatsächlich auch mal neugierig zu hören, wie du das erlebt hast. Also wenn wir mal so ein bisschen zurückscrollen, so vielleicht 3 Jahre zurück, wenn ich da in Organisationen reinkam und ein bisschen was von New Work erzählt haben, dann gingen ganz oft auch schon so ein bisschen ja die Augen nach oben oder nach unten oder auf jeden Fall nicht unbedingt die große Begeisterung. Ich habe da oft drüber nachgedacht, was ist denn so ein Triggerpunkt dabei? Wir hatten da ja auch schon so erlebt, dass New Work ein Stück weit auch in der Ecke sich entwickelt hat, wo es sicherlich initial überhaupt nicht hin wollte. Ja, wo es also sehr viel um von außen wahrnehmbare Dinge ging, ja, wie sehen die Büros aus und was für eine Happy-Clappy-Kultur können wir hier mal etablieren? Das ist ja nicht das, worum es im Kern ging. Und gleichzeitig glaube ich, dass in dem Wort neu auch ein bisschen was steckt. Denn ich kann ja schlechterdings etwas neu machen, ja, also New Work sagt ja, arbeitet neu und so machen, wie ich es bisher getan habe. Also da darf ich mich ja entscheiden. Mhm. Insofern steckt in dem Wort New Work auch ein zu einem gewissen Anteil eine Abwertung des bisherigen. Und wenn Menschen etwas wirklich nicht mögen, dann ist es ihre eigene Vergangenheit zu beleidigen. Und das ist sicherlich nicht sehr bewusst immer gelaufen, aber ich glaube halt auch, dass wir bei diesem New Work oft übersehen, dass ja neu kein Selbstzweck ist. Mhm. Es kann uns ja nicht darum gehen, etwas Hauptsache neu zu machen, sondern, und jetzt kommen wir dahin, Hauptsache gut. Und für mich ganz klar, zwischen alt und neu liegt gut. Ne? Also das ist quasi wie so eine Art Moderation dahin, weil ich glaube, der Sprung in dieses Neue ist für manche Organisation, für viele Menschen einfach ganz schön groß. Und das würde mich jetzt echt auch mal interessieren, wie du das so erlebt hast. Du bist ja auch in nämlichen Themen unterwegs, ob dir das auch so begegnet ist, dieses Phänomen der Aversion oder Reaktanz regelrecht. Ja,
also ich stimme dir da erstmal in dem zu, dass wir auch bei Lea in unseren Beratungsprozessen erlebt haben, dass New Work eigentlich eher so ein Containerbegriff geworden war oder auch ist, in den man alles reingepackt hat, was jetzt irgendwie so in Richtung anders arbeiten passte. Mhm. Oder auch so in Richtung Arbeitgeberattraktivität steigern. Ne, das war dann plötzlich alles New Work. Also, ne, was du eben auch beschrieben hast, geht irgendwie darum zu schauen, wie können wir jetzt unsere Büros attraktiver machen. Das war ja dann noch vor Corona, da war das Büro ja dann auch noch wichtiger mit dem Kicker aufstellen. Oder mein Lieblingsbeispiel war immer, wir bestellen uns jetzt für donnerstags hier nach Berlin-Mitte in unser tolles Büro einen Bartstutzer, weil nämlich unsere ganzen männlichen Kollegen dann plötzlich diese großen Bärte trugen und die müssen natürlich jetzt auch zum Barbier. Gut, also aber ich will das jetzt gar nicht so kolportieren, ne? Aber auf jeden Fall würde ich dir auch da zustimmen, dass, wo New Work ursprünglich mal hin wollte, das wurde gar nicht verstanden. Ja, es ging ja gar nicht darum, zu sagen, wir machen jetzt nur noch hier Friede, Freude, Eierkuchen am Arbeitsplatz, sondern es ging ja Friedhof Bergmann vor allen Dingen darum, Arbeit anders zu denken, nämlich zu sagen, Leute, komm, ne, lass uns doch mal drüber nachdenken, wie können wir alle wirklich einen Beitrag leisten zu einer besseren Welt und wie könnt ihr euch auch so in die Arbeitswelt einbringen, dass ihr etwas macht, was euch wirklich Freude macht, beziehungsweise was euch sinnvoll erscheint. Ein sehr hehrer Anspruch natürlich, auch für viele Jobs, wo das sicherlich schwer ist, das so mitzudenken. Und beschäftigt euch doch auch noch mal mit was anderem im Leben und seht eher mal zu, wie könnt ihr auch über die Arbeit hinaus euch auch ein Stück selber versorgen und euch unabhängiger von Erwerbsarbeit machen. All das waren ja die Grundgedanken, ne? So. Und ich teile aber auch völlig, dass es viele, viele Kontexte gab, in denen auch wir dann auf wirklich große Vorbehalte gestoßen sind. Und ich finde auch deswegen deinen Punkt zu sagen, wer möchte schon seine Vergangenheit beleidigen, ne? Also warum alles new? Lass uns doch lieber mal schauen, wie wir es gut machen können. So, also da kann ich gut mitgehen und gut anknüpfen.
Ja, und was du eben auch sagtest, also dieses, ich sag mal, die Botschaft von Friedhof Bergmann, wenn wir da mal zurückkommen, war ja ein Stück weit auch dieses do what you love. Und viele Menschen sagen ja, ja, wenn ich ja wüsste, was ich love, dann würde ich es auch tun.
Genau.
Ja. Und vielleicht kann man in dem Sinne auch Good Work ein Stück weit als das sehen, dass es sagt, love what you do. Also das heißt, wir setzen erstmal da an, was ist denn bewahrenswert auch. Mhm. Das heißt, nicht alles beim Alten belassen, also auch ein Missverständnis, sondern wirklich ganz strukturiert hingucken, was ist denn von dem, was wir tun, wirklich geeignet, uns weiter nach vorne zu bringen. Also wo knüpfen wir an? Es wäre ja völlig absurd, jetzt alles das Kind mit dem Bade auszuschütten und alles über Bord zu werfen. Ja. Also von daher eine Brücke.
Ja? Okay,
eine wunderbar. Brücke, die sich freundlich New Work hinwendet und sich aber dennoch abgrenzt.
Ja. Und deine Absicht, überhaupt damit zu starten, lässt die sich irgendwie beschreiben, so dass, also gab es irgendeinen Auslöser, war es die Pandemie oder du hast ja wahnsinnig viele Gespräche auch geführt in der letzten Zeit und da ist einiges zusammengekommen. Da braucht es schon eine große Motivation, das zu tun, würde ich mal vermuten.
Ja gut, du weißt ja, wie das ist. Da sind wir wieder beim Fitnessstudio. Die hält ja nicht für immer die Motivation. Also da braucht es schon einen guten Grund, der mich zieht oder der uns zieht. Und das war definitiv so. Also diese ganzen, ich sag mal jetzt, anmoderierenden Überlegungen zu New Work und Good Work, die gab es natürlich schon nicht nur in meinem Kopf, in vielen Köpfen sicherlich ähnliche Beobachtungen, auch schon als wir von Corona noch nichts wussten. Und ich kann mich dann tatsächlich noch sehr, sehr genau an den Moment erinnern, das war Anfang März, als sich so langsam aber sicher abzeichnete, dass hier in Deutschland und nicht nur in Deutschland die Uhren bald nach ganz anderen, einem ganz anderen Takt schlagen werden. Also sprich, dass die Schulen zugehen. Und das war für mich so ein Dreh- und Angelpunkt, weil ich gedacht habe, okay, wenn diese Ungeheuerlichkeit passiert, also jetzt jenseits der Frage, ob das richtig oder nicht richtig ist, aber es war ja etwas, was wir uns alle, glaube ich, nicht vorstellen konnten, dass bundesweit sämtliche Schulen geschlossen werden. Ja. Dann war so der nächste Punkt, okay, dann sind die Kinder zu Hause, dann muss ein Elternteil bei den kleineren Kindern sein. Okay, kurz mal überschlagen, also ab Montag, das war dann schon so quasi in der Woche vor diesem bundesweiten Schulschluss, sitzen hier Hunderttausende, Millionen Menschen im Homeoffice. Und ich sage, wie soll das gehen? Ja, also das hält das Internet nicht aus, ja. VPN-Tunnel werden implodieren. Wie soll das funktionieren? Das hat ja schon vorher einen riesen Aufruhr gegeben, gerade in großen Unternehmen, wenn Leute mal dauerhaft einen Tag Homeoffice genehmigt bekommen wollten und jetzt sollen plötzlich das in dieser umfassenden Art und Weise die Zusammenarbeit gehen. Und dann war meine Überlegung, und das ist vielleicht so ein bisschen der, wenn ich das mal so sagen darf, visionäre Part bei Good Work, dass ich gedacht habe, das hier ist eine Abrisskante in der Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten, die wir alle so noch nicht erlebt haben. Hier wird sich etwas in ein Davor und Danach einteilen und da ist man gut beraten, mitzuschreiben. Also nicht gleich an Tag 1 sagen, was wir gelernt haben, sondern erstmal nur mitschreiben. Und das war der, das war quasi die Initialzündung, jeden Tag Interviews zu machen. Also sprich, die Sozialforscherin in mir hat angeklopft und gesagt, okay, wir machen einen Leitfaden. Und mit diesem Leitfaden habe ich dann angefangen, jeden Tag Interviews mit Menschen zu oder über ihr Erleben der Veränderung zu führen. Und das hat dann eine ganz eigene Dynamik bekommen. Also das regte dann auch eine gewisse Aufmerksamkeit. Dann sprangen auf einmal auch Menschen mit auf den Zug auf, die man vielleicht in den sozialen Medien, aber auch nicht nur da kennt, also prominentere Gäste. Und dann wurde das eine recht große Bewegung oder eine große Initiative. Und es wurden dann insgesamt 100 Folgen. Aber der Gedanke von Anfang an war, mitschreiben, ja, zusammentragen, ja, auswerten.
Also und eigentlich forschen, ne?
Eine Neugierig Forschung. Sein, es ist eine Forschung. Fragen, genau. Es ist, ja, genau, es ist eine Feldforschung und das vielleicht noch, ich sitze jetzt aktuell gerade daran, das Buch zu schreiben, was dann auch so heißen wird, zwischen alt und neu liegt gut, wo ich genau die Erkenntnisse aus diesen ersten 100 Interviews zusammenfasse und es geht ja weiter. Also jetzt läuft der Podcast weiter und geht jetzt so ein bisschen entlang dieser Erkenntnisse in die Tiefe. Ja, es ist also nicht mehr dieses Beobachtende, sondern tatsächlich jetzt eher Expertengespräche. Ja. Aber das vielleicht so zum Rahmen.
Ja, also wunderbar. Ich war ganz irritiert, ehrlich gesagt, dass zu Beginn der Pandemie es dann nämlich schon ganz viele Veröffentlichungen darüber gab, the new normal, ja, oder neu normal. Genau. So ist es jetzt, so wird's dann sein in Zukunft. Und ich dachte immer so, meine Güte, bin ich zu langsam oder habe ich's ja, also, ne, sondern ich würde auch erstmal sagen, ich bin jetzt mal neugierig, ich würde jetzt erstmal beobachten, was passiert denn eigentlich, was verändert sich denn überhaupt, ne? Und deswegen, also das finde ich genau richtig, da erstmal zu forschen. So, jetzt hast du ja aber schon über 100 Gespräche geführt. Deswegen, und du schreibst natürlich gerade das Buch, da freuen wir uns drauf. Und trotzdem, vielleicht magst du uns ja schon mal ein paar Erkenntnisse verraten, beziehungsweise, so viel ich ja auch weiß, hast du ja auch bereits deine Good Work-Prinzipien entwickelt. Waren die denn jetzt eigentlich vorher schon da oder haben die sich dann über die Gespräche entwickelt und wie sind die überhaupt? Erzähl doch dazu bitte noch ein bisschen was.
Ja, also wenn du dir das jetzt so vorstellst, jetzt sind da, ich meine, und du bist ja auch eine eifrige Podcasterin und wenn du jetzt mal alles transkribieren würdest, was die Menschen bei dir auf deinem Kanal gesagt haben, ging es dir da auch ähnlich. Jetzt stell dir das einfach physisch vor, jetzt liegen da 7000 Gesprächsminuten abgetippt vor dir und dann so kratzkin. was soll mir das jetzt alles sagen? Und vielleicht in der qualitativen Forschung, wenn man solche Erkenntnisse versucht rauszuziehen, wäre es ehrlich gesagt nicht redlich und auch nicht aufrichtig und nicht wahrhaftig zu behaupten, dass man ohne Hypothesen an die Auswertung rangeht. Natürlich gab es schon vorher Hypothesen, vielleicht nicht so bewusst formuliert, aber die sind ja in mir implizit angelegt gewesen, schon vorher in meiner Beobachtungswelt, in meiner Vorstellungswelt, meinem Blick, wie ich auf Arbeit schaue und der sich ja mit dem Blick vieler Menschen deckt, nicht aller logischerweise, aber so. Das heißt also, man geht mit einem gewissen Perspektive an die Auswertung raus und findet bestimmte Hypothesen bestätigt. Und wenn ich jetzt heute auf die 5 Prinzipien gucke, dann würde ich sagen, hätte ich die auch schon vorher so formulieren können, vielleicht, aber vielleicht nicht in dieser Stringenz und nicht mit dieser Unterfütterung. Also das heißt, wenn wir die 5, die packen wir ja vielleicht gleich auch nochmal aus,
uns anschauen,
dann kommen auch immer mal wieder so ganz konkrete O-Töne aus den Folgen, wo ich sage, genau, das waren so Momente, wo ich sagte, wow, stimmt, das ist jetzt wirklich eine Perspektive, die ist prominent, die sollten wir mal ein bisschen, also nicht prominent, weil es jemand Prominentes gesagt hat, sondern weil es so einen wesentlichen Kern getroffen hat.
Aber nur ganz kurz nochmal, wenn du jetzt sagst, du hattest ja Hypothesen, vielleicht schon im Kopf oder die haben dich geleitet oder so, zu welcher Frage denn eigentlich? Also was, wonach hast du denn gesucht?
Also was so eine sehr schnelle Beobachtung war zum Beispiel das Thema Agilität. Das war ja auch so ein Buzzword schlechthin. Ich sag mal, gerade wenn ich so die Zeit 2017, 2018, 2019 ganz extrem anschaue, gab es ja kaum ein größeres Unternehmen und nicht nur die, die sich mit dieser Frage beschäftigt haben. Ja. Wie können wir hier agiler werden? Ja, mit allen, ja, wie soll man sagen, mit allen Beschränkungen, Limitationen und Diskussionen, die da einhergingen. Also es war eine absolute Buzzword-Schlacht. Und was ich ganz spannend fand, dass mit Einsätzen der Pandemie das Wort wie gestorben war. Also man hat das Wort kaum gehört. Wenn ich an die Interviews denke, haben die Menschen das Wort auch so gut wie nie in den Mund genommen. Wenn sie aber beschrieben haben, was sie tun in ihrem Umgang, dann muss ich sagen, haben sie genau das gemacht, was wir mit agilen Prinzipien immer beschreiben. Also mit anderen Worten, eine ganz klare Hypothese war, wir sind von einer, sagen wir mal, viel diskutierten, ich überhöhe das jetzt mal bewusst, unreifen Umgang von Agilität oder mit Agilität hin zu einer gelebten Agilität gekommen. Und da finden sich wahnsinnig viele Hinweise für. Ja, das ist so ein Punkt, der in die Richtung geht.
Ja, ein mach anderes, mal ganz kurz ein Beispiel, weil wenn ich mir vorstelle, ne, unsere Hörerinnen und Hörer fragen sich jetzt vielleicht, okay, was denn zum Beispiel? Was war denn jetzt gelebte Agilität, wo vorher nur Buzzwords durch die Gegend flogen?
Also erstmal schon, dass man versucht hat, das Wort gar nicht so prominent durch die Tür zu schieben und dann irgendwelche Trainings zu machen, sondern dass man sehr schnell auch in so Sachen wie zum Beispiel Taskforce Units, ja, dass dann beschrieben wurde, wie ganz kleinschrittig der Umgang mit der Pandemie dezentral organisiert wurde, hierarchieübergreifend, interdisziplinäre Einheiten gebildet wurden, die dann festgelegt haben, wie oder Lösungen entwickelt haben, kleinschrittig mit Feedbackzyklen, wie man denn jetzt mit diesem Pandemiegeschehen in den eigenen Prozessen, Abläufen umgehen soll. Das war so ein ganz prominentes Beispiel. Ich glaube, daran wird es sehr, sehr deutlich. Ich hatte zum Beispiel auch einen Arzt, ja, der hat dann berichtet, wie er mit seinem Team eine große Praxis mit, weiß ich nicht, 30 Mitarbeitern, also einige Ärzte, viele Pflegerinnen und oder Sprechstundenhelfern und Helferinnen. Und was der beschrieben hat, das war ein ganz klarer Scrum-Prozess, ja, mit Morning Briefing, mit allem, ja. Wobei Scrum ist vielleicht der falsche Begriff. Eher können wir schon eher von Kanban reden, aber mit jedem Morgen Briefing, der hat natürlich nicht das Wort Agilität in den Mund genommen. Mhm. Auch mit unseren Vorstellungen davon hat der sich vorher auf einer theoretischen Basis noch überhaupt nicht auseinandergesetzt, aber er hat das gelebt. Ja? Ja. Also wenn wir diese Prinzipien rausziehen, da gab es ganz viele Momente, gerade so in dieser Anfangszeit, wo man gesehen hat, okay, die Unternehmen haben das sich zunutze gemacht. Und jetzt auch, wenn wir ein Schrittchen weitergehen, du hast das Stichwort New Normal gesagt, ja, wenn wir sehen, wie jetzt die Unternehmen darum ringen, wie kriegen wir eine vernünftige Zusammenarbeit organisiert in einer Welt, in der es ich mag das Wort nicht, aber ich nehme es jetzt trotzdem mal in den Mund, hybrid zugehen wird. Also wo ein Teil der Menschen vor Ort sitzen werden, die anderen Kolleginnen und Kollegen werden, wo auch immer sitzen. Ja, wie begegnen wir uns? Wie kriegen wir das zusammen? Und da sieht man ja allen Teilen auch, dass da Projektgruppen mit New Normal und so weiter etabliert werden und die sich viel, viel stärker in einen Experimentiermodus begeben. Und das ist für mich ganz klar ein Indikator für gelebte Agilität.
Ja, ja, wir haben ja als Thema uns gesetzt, zukunftsfähige Arbeitskultur. Was brauchen Organisationen jetzt dafür? Würdest du denn sagen, dass diese 5 Prinzipien, zählt sie doch auch nochmal auf?
Ich zähle sie mal auf.
Wäre das jetzt die Antwort dann drauf?
Die Weltformel. Christina, ich habe die Weltformel.
Ja, nun, das wäre doch mal was.
Das wäre was, ja. Also du kennst es ja auch, das magische Dreieck der Veränderung aus Strategie, Prozessen und aus Kultur. Und da ist ja so die Aussage, dass man sagt, egal an welcher Ecke ich da drehe, das ist wie so ein Mobile. Ein Impuls in einer Ecke wird auch die anderen beeinflussen. So ähnlich ist das mit den Prinzipien auch. Und die spannen schon einen ziemlich breiten Kosmos auf. Also steigen wir mal ein. Das erste ist, und es klingt dann immer so ein bisschen platt, aber da verbirgt sich natürlich ganz viel dahinter, ist eine gelungene Beziehungsgestaltung. Also das ist ein Thema, das würde ich sagen, ist vielleicht auch eins der zentralsten Prinzipien überhaupt, was wir jetzt natürlich auch unter einem totalen Stresstest gesehen haben oder auch gesetzt haben. Nämlich, wie gelingt es uns, gerade in dieser veränderten Arbeitswelt auch zukunftsfähig unsere Beziehungen zu gestalten? Und da lässt sich wieder nochmal sowas aufklappen, wie baue ich überhaupt Netzwerke auf? Wie gehe ich in Verbindungen ein? Wie sorge ich nicht nur dafür, dass Mitarbeitende an das Unternehmen gebunden sind, sondern ihm auch verbunden sind? Das ist eine ganz, ganz schwierige Frage, wenn wir eher so ein bisschen mittelfristig blicken. Ja? Wie baue ich eine Vertrauenskultur auf? Also Beziehungsgestaltung ist für mich eins der zentralen, wenn nicht sogar das zentrale Good Work-Prinzip schlechthin. Und das galt vorher und das haben wir jetzt, glaube ich, nur unter den besonderen Vorzeichen sehr deutlich gespürt. Ein zweites ist sicherlich das Thema flexible Strukturen. Hört sich ja ein bisschen an wie ein Oxymoron, so ein Widerspruch in sich. Und genau diese Balance ist aber das, womit Menschen auf individueller Ebene sehr stark ringen, aber die Unternehmen als in Gänze natürlich auch. Ja, wo braucht es mehr Flexibilität? Wo braucht es mehr Strukturen? Sind wir da in einer guten Balance? Weil das haben wir gesehen, das war ja in den ersten Wochen, Monaten sehr deutlich zu spüren, dass dieses Thema, alle Strukturen sind implodiert oder viele eben auch im täglichen Ablauf des müssen wir nur auf uns selbst schauen, ja, dass wir die alle neu etablieren mussten. Das war für viele, viele Menschen ein totaler Stress- und Belastungsfaktor.
Ja, sag nur ganz kurz, was du mit Struktur meinst, weil der Begriff, der wird so oft so, der wird so verwendet. Die einen denken gleich an irgendwelche Ablauforganisationen, die nächsten denken an Hierarchie, wieder andere denken an Prozesse. Also ich persönlich denke immer an die Summe aller Erwartungsstrukturen in Organisationen. Das ist für mich die Struktur. Woran denkst du, beziehungsweise, und auch wenn du sagst flexible Strukturen, was wäre denn da für ein Beispiel dann?
Also du sagst, du packst schon das Problem beim Kern, nämlich, dass das Wort Struktur ja erstmal sehr, sehr weit ist. Also eine Struktur kann ja alles Mögliche sein. Ich würde da vor allen Dingen erstmal sehen, Struktur hinsichtlich Zeit, ja, Zeitstrukturen. Ja, die Frage, wie teile ich Zeiten ein auf individueller Ebene, aber auch als Organisation. Das hat sicherlich eine Raumkomponente, ja, also auch eine Örtlichkeit. Ja, wie strukturiere ich da Dinge? Stichwort, wie gestalten wir unsere Arbeitsumgebung? Und warum denken jetzt alle nur darüber nach, wie sie die Büros attraktiver machen? Was ist mit dem Thema, wie gestalten sich Menschen ihr persönliches Arbeitsumfeld, beispielsweise zu Hause. Wessen Verantwortung ist das überhaupt? Ja, wir gucken jetzt sehr stark mit dem Blick in die Unternehmen und sagen, okay, Zweierbüros weg und Meetingräume größer und flexibler. Aber was ist mit dem Thema zu Hause? Ja, also wessen Verantwortung ist das? Also Zeit, Raum ist sicherlich eine Komponente und das löst sich auch sehr schnell vom Arbeitskontext, weil dann kommen wir ganz schnell an so eine Frage von, wie wollen wir wohnen, wie wollen wir leben, wie werden unsere Städte aussehen. Ja, auch da werden wir ja nicht nur mehr Office at Home sehen, aber wir werden auch mehr Home at Office sehen. Also das wäre so eine Flexibilisierung. Und dann natürlich die Strukturen in den Abläufen, die gehören natürlich auch dazu. Ja, also das heißt, und in allen drei Bubbles, wenn du dir das jetzt auch wieder wie so ein kleines Mobili vorstellst, haben Verschiebungen hin zu mehr Flexibilität stattgefunden, weil es musste. Und die nächste Folge davon ist ja auch wieder, Flexibilität ist ja kein Selbstzweck. Die Folge davon ist natürlich ganz klar die Forderung und der Wunsch nach Autonomie, nach mehr Autonomie. Mhm. Und das sehen wir sehr deutlich. Also, dass Menschen nach mehr Autonomie streben und dass das jetzt in einen guten Einklang gebracht werden muss in das übergeordnete Interesse, ja, in der Unternehmung. Also ganz klassisches Beispiel. Die Leute haben sich erstmal ihre Zuhause einrichten müssen, haben gestöhnt, geschwitzt, ja, mit den ganzen Videokonferenzen und wo baue ich meinen Laptop zu Hause auf, am Küchentisch und die Kinder müssen noch Hausaufgaben machen und so. Das war dann irgendwann einigermaßen etabliert und plötzlich fing sowas an wie, ja, ist ja eigentlich auch ganz schön, ne? Ja. Hat ja auch Vorteile. Ja, also es macht ja auch Sinn, nicht für jede dieser Arbeitsschritte jeden Tag eine Stunde hin und zurück wieder ins Büro fahren zu müssen. Ist ja nicht unbedingt mehrwertig, wenn es auch so funktioniert.
Ja, Kern ja geht's aber, vielleicht nur ganz kurz dazwischen so, weil was du da beobachtest oder was du da auch beschreibst, war ja eben auch so ein Aufweichen von bestehenden Regeln oder so ein, ach, dann geht's ja jetzt vielleicht doch oder komm, wir probieren das mal aus, wir machen das jetzt einfach. Mhm. Also. Und was ja jetzt gerade wieder passiert ist, jetzt wird es natürlich auch versucht, also diese Erfahrungen wurden ausgewertet und jetzt sind viele Organisationen gerade dabei, neue Betriebsvereinbarungen zu schließen, zum Beispiel zum Thema Homeoffice, ne? Und dann ist es wieder ein Ringen um dieses, wie zurren wir denn das jetzt alles wieder fest, so in Richtung verlässliche Strukturen und Vergleichbarkeit und das muss ja auch alles irgendwie gerecht sein und wenn ich das dem einen erlaube, muss ich dem anderen auch erlauben und, ne? Also das heißt, da wäre ja auch die Frage, ob das Pendel dann nicht doch auch wieder in Organisationen in die andere Richtung zurückschlägt. Aber wir sind ja auch beim Thema Prinzipien oder beim Thema, vielleicht könnte man sagen, so eine Art Credo. Ne? Guckt dahin, guckt das, was ihr da braucht. Und wenn ich dich jetzt richtig verstehe, wäre das ja vielleicht auch so ein Appell in Richtung, bewahrt euch doch auch ein Stück dieser Flexibilität.
Auf jeden Fall.
Ne? Nee, ja, müsst ihr wieder alles,
wie gesagt, versuchen. Genau, absolut. Also in Good Work würde es ja immer darum gehen zu sagen, was ist denn wichtig? Was wollen wir uns denn aus unserer alten Kultur auch bewahren? Ja, wenn wir sagen, dass uns der und der Team-Schufix sehr wichtig war und dann ist ja nicht die Antwort darauf, den schmeißen wir jetzt über Bord. Und ich glaube, so absurd gehen die Unternehmen auch nicht vor. Aber wie du richtig sagst, es wird da auch so einen Rebound-Effekt geben, ja, also dass wirklich es jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben wird an der einen oder anderen Stelle beziehungsweise nicht richtig verstanden wird, dass schlicht der Anspruch der Mitarbeitenden immer stärker sein wird, ich rede nicht von Flexibilität, sondern von Autonomie, also von Selbstbestimmung. Ja, ja. Und das ist etwas ganz anderes, weil dann bin ich mit einem viel größeren Thema beschäftigt, als mit, wir machen 3 Tage vor Ort und 2 Tage kann jeder arbeiten, wo er möchte. Ja. Ja. Sondern dann geht es wirklich viel, viel weiter. Ja. Und ich glaube, das ist in eine Balance zu bringen, wieder zu sagen, es geht ja nicht nur darum, dass jeder seine Wünsch dir was Welt hat, sondern wir sollen ja schon schauen, dass auch das Ergebnis insgesamt stimmt, dass wir zu guten Arbeitsergebnissen kommen und Stichwort Bindung an das Unternehmen, das wird gern mal aus dem Blick verloren, dass das nicht, dass das eben nicht passiert, dass das nicht aus dem Blick gerät.
Ja, da ändert sich ja auch gerade ganz viel Eier, aber ich merke schon, ich glaube, wir brauchen noch 5 Folgen, im Prinzip eine. Aber wir haben jetzt gelungene Beziehungsgestaltung, wir haben die flexiblen Strukturen, wie geht es weiter?
Es gibt ein nächstes Balance-Thema, das ist die digitale Balance. Das ist aber auch nicht nur so zu verstehen im Sinne von, wie viel analog, wie viel digital braucht es in meinem Leben oder braucht es in unserer Arbeitswirklichkeit, sondern wirklich, und da sind ja ganz viele Unternehmen gerade dran, ein differenziertes Sortieren. Was braucht es wann, in welcher Zeit? Und ich bin wirklich ein erklärter Kritiker des Wortes Hybrid, ja, weil ich finde, das ist so, die Zukunft ist Hybrid, das ist ein schönes Triggerknöpfchen für mich, weil das halte ich für eine ziemliche
Mitverlaufbullshit-Aussage. Ich finde auch Hybrid, ich finde auch dieses Reduzieren auf Ambidextrie oder so, das finde ich eigentlich auch nicht so gut. Ich finde, es wird ja Organisationen viel eher gerecht zu sagen, sie sind ja ständig in diesen ganzen Widersprüchlichkeiten unterwegs und Balance ist ein gutes Wort, immer zu gucken, was ist jetzt unsere Balance gerade oder wie, was braucht es im Moment, und dieses immer wieder neu auf den Prüfstand zu stellen. Ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Kompetenz. War es immer schon, wenn Organisationen das gut hinbekommen haben, aber jetzt umso mehr eben immer wieder gut zu schauen, wie kann das eine und wie kann aber auch das andere dann gelingen, ne?
Ja, und den Vergleich, den du bringst, finde ich total schön mit Ambidextrie, weil das ist ja auch Beidhändigkeit. Also Hybrid sagt ja, das aus zweierlei Ursprung. Aber was ist die zwei? Also ist es wirklich, was ist dann das Analoge, was ist das Digitale? Also der Mensch, der im Büro sitzt und dort seine digitalen Anwendungen macht, das ist dann was von den beiden? Also im Gegensatz zu dem, der wo auch immer sitzt. Also die Betrachtung ist irgendwie schräg, und vor allen Dingen werden ja unter diesem Wort so viele Dinge geklammert, die ganz unterschiedliche Auswirkungen und Implikationen haben. Also Hybrid einmal als Bezeichnung für wer sitzt wo, ja, also vor Ort oder nicht vor Ort. Hybrid aber auch, wie gestalte ich meine Meetings. Ja? Also das ist für mich eine seltsame Betrachtung, und ich glaube, und da sind wir, glaube ich, ziemlich dicht beieinander, Christina, in meiner Idealvorstellung kommen wir ja nicht in eine hybride Welt, da sind wir ja jetzt aktuell, sondern kommen wir vielleicht in eine digital integrale Welt. Also sprich, wo wir uns sehr souverän, fast schlafwandlerisch, dann digitale Lösungen und Anwendungen in unsere Arbeitsprozesse ziehen, wenn wir sie brauchen. Also wir haben ja wirklich ein gutes Gefühl dafür, wo braucht es die Wertigkeit einer echten, unmittelbaren Begegnung, und wo sind wir vielleicht mit digitaler Kollaboration und da Achtung auch vor allen Dingen asynchron, weil das wäre das Nächste, was zu balancieren wird. Wo braucht es immer eine Gleichzeitigkeit? Wo braucht es die überhaupt nicht? Ja, dass wir da viel souveräner und viel mit viel mehr Exzellenz unterwegs sind. Also das ist nach meiner Lesart eine digitale Balance. Ja. Die sehr hilfreich ist für eine gute Arbeitskultur.
Wunderbar, das war Nummer 3.
Gelebt, eine haben wir schon, die gelebte Agilität wäre die 4.
Genau, ja.
Ja, das wäre schon fast. Und dann die 5 ist quasi adressiert ein Stück weit. Und wenn wir jetzt nochmal das Dreieck der Veränderung uns vor Augen führen, dann finden wir viele Dimensionen da auch, oder eigentlich finden wir alle Dimensionen abgedeckt. Die 5 ist das Thema Denken in Möglichkeiten. Mhm. Und das ist auf jeden Fall wieder zu deiner Frage nach den Vornamen etwas, was mich regelrecht angesprungen hat. Ja. Nicht nur Denken in Möglichkeiten, sondern diese dann auch zu nutzen. Und dahinter verbirgt sich auch wieder so eine gewisse Mehrstufigkeit. Woran erkennt man denn Denken in Möglichkeiten? Wo ist der Fokus ausgerichtet? Leider sehe ich im Moment in vielen Unternehmen eher eine Taktik als eine Strategie. Wir wollen doch gar nicht das große Wort Purpose in den Mund nehmen. Das hat auch was damit zu tun. Und auch zu sagen, die Unternehmen, die sich sehr schnell orientiert haben hin zu dem, was liegt denn in unserem Zugriffsbereich? Also so, ich weiß nicht, ob der Ansatz Effectuation bekannt ist, die ja auch sagen, lass uns doch erstmal in den Kühlschrank gucken und gucken, was da ist. Also was können wir, was ist da und was können wir daraus bauen? Da gibt es ein paar sehr schöne Geschichten auch, die Menschen im Good Work Podcast geteilt haben, wo man das sehr eindrücklich sehen kann. Aber ich glaube, das ist ein Thema, was weit über diese Zeit hier hinausreicht. Wie ist es um das Denken der in Möglichkeiten bestellt der Unternehmen?
Weißt du, was mich gerade da noch umtreibt? Jetzt ist ja leider unsere Zeit eigentlich schon rum. Ne? Ich habe natürlich hätte ich wahnsinnig Interesse jetzt hier noch in einzelne Sachen tiefer rein. Aber ich würde gern mal so deinen Blick drauf kennenlernen. Ist das nicht auch eine Wahnsinnsanforderung an Organisationen, an deren Kommunikationsstrukturen, an deren Routinen miteinander zu arbeiten, das überhaupt so hinzukriegen? Ne? Also weil wir, also wir begleiten ja Organisationen tatsächlich gerne auf so einem Weg mehr in so ja, sich einfach mehr solche Räume zu eröffnen, sowas überhaupt mal besprechbar zu machen, ja, und sich auch mal zu erlauben, sich für so etwas Zeit zu nehmen. Das muss ja nicht immer gleich ein ganzer Workshop-Tag sein, ja. Aber wenn sich eine Unternehmensleitung einfach mal regelmäßig 2 Stunden Zeit nehmen würde, um solche Fragen zu reflektieren, wäre doch wahnsinnig viel gewonnen. Und trotzdem erlebe ich so oft was anderes. Was ist so deine Erfahrung oder dein Blick da drauf? Was braucht es da auch aus deiner Sicht?
Nee, das finde ich sehr spannend, was du sagst, Christina. Und das ist natürlich das, was ich auch erlebe. Und wenn wir jetzt über die 5 Prinzipien reden, dann heißt das ja auch nicht, das sind eure 5 Hausaufgaben, macht die bitte perfekt und dann ist alles gut. Ja. Das sind ja Suchfilter, das sind ja Perspektiven, unter denen man so Reflexionsprozesse starten kann. Und das, was du sagst, absolut. Ich glaube, da ist immer noch ganz, ganz viel Luft nach oben, was das betrifft. Ich glaube, die Notwendigkeit dafür, die haben wir ein Stück weit gesehen. Also im, wie soll ich mal sagen, in Zeiten, wo der Entscheidungsdruck sehr groß ist, weil die Veränderungsdynamik uns förmlich überrollt. Und da können wir jetzt in die aktuelle politische Lage gucken oder in die Pandemiesituation am Anfang, ist die Bereitschaft, sofort zu reflektieren, relativ gering. Ich glaube, dass wir aber jetzt schon ein Stück weit gelernt haben, wo es uns unterstützt. Also ich glaube, dass die Unternehmen sich da auf eine Reise begeben. Und das ist ja sehr wertvoll, dass Unternehmen oder Beratung, wie du das ja auch tust, mit deinen Kollegen, mit deinem Netzwerk, dazu anhalten oder dazu inspirieren, das stärker zu nutzen. Also, und es ist der Anfang. Es fängt erst an, also das Erkennen, die Erkenntnis, dass diese Art der Reflexion hilfreich ist. Ja. Also ich glaube, das wird aber sicherlich ein Teil der Veränderung in eine neue Arbeitswelt sein, sich dafür mehr Raum einzugestehen. Stärker, ich hatte es anfangs gesagt, in so einen Experimentiermodus zu gehen.
Ja, um sich dann nämlich auch mit sich selbst auszukennen, ne? Weil darum geht's ja auch. Dass
ja,
man
das
ja auch
wäre mal.
Wie ticken wir eigentlich? Ja, wie funktioniert das bei uns? Und da müsste man doch auch unternehmerisch ein Rieseninteresse eigentlich dran haben, seinen eigenen Laden zu verstehen, ne? Um zu sagen, wie kann ich jetzt hier strategisch lenken? So.
Genau, es gibt ja den schönen Spruch, wenn Siemens wüsste, was Siemens weiß.
Ja.
Also das heißt erstmal überhaupt eine Bestandsaufnahme. Ich glaube, du hattest ja auch Wolf Lotter in deinem Interview.
Genau.
Und
ja auch,
ist ja der große Verfechter des Praktizierens von Bestandsaufnahmen. Also erstmal verstehen, was ist denn da. Und das braucht Reflexion, das ist ganz klar.
Ja, also mir gefallen diese Suchfelder sehr gut und ich glaube, es ist auch gut, welche zu haben. So, und jetzt kann man natürlich, also ich müsste wahrscheinlich jetzt nochmal drüber nachdenken, ob ich vielleicht auch noch auf andere käme, aber das ist ja erstmal egal, weil ich glaube, wenn man damit mal beginnt, dann hat man schon ganz viel gewonnen. Ja, also vielen Dank dafür, diese tolle Anregung und auch diese ganze Arbeit, die du dir da gemacht hast. Und ja, ich würde mich wirklich sehr freuen, Jule, wenn wir da weiter im Austausch bleiben könnten.
Definitiv.
Ja, du, für heute erstmal ganz lieben Dank für dieses Gespräch. Und ja, ich wünsche dir noch ganz viel Spaß damit, ganz viel Freude und neue spannende Erkenntnisse.
Das danke ich dir auch ganz herzlich. War ein sehr, sehr schönes, angenehmes Gespräch. Und ich freue mich schon auf eine Gegeneinladung. Ist ja schon ausgesprochen. Also wenn du dann mal zu Goodwork kommst. Und ich habe auch schon so ein kleines Thema mir überlegt, wo ich auch mal sehr gespannt bin, was deine Haltung dazu ist. Wir spoilern noch nicht.
Das verraten wir noch nicht. Ne? Genau.
Nein, ja, das heben wir uns auf. Ja?
Danke, Julia.
Also alles Gute auch für dich.
Dir auch. Tschüss. Ja, das war Organisationen entwickeln, der Lea-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen. Ich bedanke mich wie immer sehr herzlich fürs Zuhören und weitere Hinweise zu Julie Jankowski, zu dieser Show gibt es natürlich in den Shownotes oder ihr schaut vorbei auf unserer Website unter www.becomebetter.org. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss!